So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe eine Mitteilung an die Wand geschrieben, wie das Theologentutorat. Das ist um eine Stunde versetzt worden. Also, damit Sie das wissen. Also, ab Freitag von 1 bis 3 nachmittags. In der letzten Vorlesung haben wir über Metaphysik gesprochen. Denn Collingwood nennt die Suche nach absoluten Präsuppositionen, und das ist ja für unser Unternehmen wichtig, weil die Vorlesung ja Vorurteil und Voraussetzung heißt, oder Voraussetzung und Vorurteil. Und diese Suche nach absoluten Voraussetzungen nennt Collingwood Metaphysik. Und er hat gezeigt, dass das auch bei Aristoteles der Fall war. Und ich habe auch gesagt, weshalb er das tut, das muss man auf dem Hintergrund der Diskussionen am Anfang des 20. Jahrhunderts sehen, wo Metaphysik ein Reizwort war. Ja, und er will eigentlich zeigen, dass das ein respektables Unternehmen ist. Dennoch muss man hier aufpassen, und das habe ich in der letzten Sitzung auch gezeigt, denn Collingwood ist historisch nicht immer ganz akkurat. Aber dennoch, und deshalb habe ich das hier präsentiert, zeigt es sehr gut, was Collingwood will. Ja? Und in diesem, was er will, folgen wir ihm. Aber ich gehe immer auch ein bisschen auf diese historischen Fakten, zwischen Anführungszeichen, ein, die er anspricht, damit, wenn Sie da selbst zu Hause durchprobieren, damit Sie nicht ins Schleudern kommen. Also kurz, was wir daraus extrahieren können, diese Wissenschaft der absoluten Präsuppositionen, diese Metaphysik ist nach Collingwood nicht eine Wissenschaft des reinen Seins, sondern eine Wissenschaft der ersten Ursachen und diese erste Ursache dann konzeptuell verstanden. Okay, jetzt bin ich bei Punkt 5, Voraussetzungen und absolute Voraussetzungen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe verschiedener Typen von Voraussetzungen. Ich meine, jeder Satz, der in einem Diskurs, in einer Auseinandersetzung einem anderen Satz vorangeht, ist in gewisser Weise eine Voraussetzung, weil man diesen Satz braucht, um den folgenden zu verstehen. Das ist also in einem ganz losen Sinne Voraussetzung. Und Collingwood unterscheidet in seinem Werk also verschiedene Typen von Voraussetzungen. Sagen wir mal erst so Kontext. Das heißt, wenn ich über Mensch spreche, dann hat dieser Begriff, bringt einen ganz gewissen Kontext mit. Wir sprechen über Menschen, also über lebendige Wesen. Okay, was sind jetzt lebendige Wesen? Was verstehen wir darunter? Eine mehr spezifische Bedeutung von Voraussetzung ist die Definition. Weil in der Definition ich genau angebe, was ich mit einem gewissen Begriff meine. Also greife wieder das Beispiel von Mensch auf. Ich suche dann eine solche konzeptuelle Bestimmung, die genau angibt, worin meine Auffassung, also mein konzeptuelles Greifen von Menschen sich unterscheidet von jedwedes andere konzeptionelle Greifen. Ja? Also wenn ich Ihnen die Definition gebe, da wissen Sie genau, was ich meine und was ich nicht meine. Ja, da sind wir schon ein bisschen präziser. Absolute Voraussetzungen geht noch einen Schritt weiter. Weil das sind die Voraussetzungen, die ich überhaupt annehmen muss, um über Mensch sprechen zu können. Wie zum Beispiel, dass es Dinge gibt in der Wirklichkeit. Weil wenn ich ein Wort verwende, verwende ich das ja, um auf die Wirklichkeit zu bezeichnen. Um die Wirklichkeit zu bezeichnen. Also ich setze voraus, dass es eine Wirklichkeit gibt, die ich bezeichnen kann. Und zweitens setze ich voraus, dass meine Begriffe auf diese Wirklichkeit angewandt werden können. Das sind absolute Voraussetzungen, weil beweisen kann ich das natürlich nicht. Weil wenn ich beweisen will, dass meine Begriffe auf diese Wirklichkeit anwendbar sein, muss ich einen Standpunkt annehmen, dass quasi außerhalb meiner Begriffsanwendung platziert ist, aber ohne Begriffe auf die Wirklichkeit anzuwenden, kann ich ja gar nicht über die Wirklichkeit sprechen. Okay, absolute Presuppositions sind so etwas, dass es Dinge gibt, dass meine Begriffe auf die Wirklichkeit angewendet werden können und dass die Wirklichkeit eine gewisse Stabilität hat. Ja, ich wechsle ja die Bedeutung meiner Wörter nicht jede Sekunde. Nun, ich habe ja gesagt, das Problem ist, diese kann man nicht beweisen. Und da ist man bei Absolute Presuppositions. Ich kann, und das macht man auch, und das wird in der Philosophie gemacht, und das ist, was Collingwood gerade Metaphysik nennt. Das Einzige, was ich tun kann bei solchen Absolute Presuppositions, ist klar machen, dass ich ohne deren Annahme nicht sinnvoll sprechen kann. Und ich kann ja sagen, okay, was tue ich eigentlich, wenn ich etwas benenne? Ich stoße einen Laut aus, der für etwas steht. Also dieses ganze Unternehmen ist quasi nur sinnvoll, wenn ich voraussetze, dass dieser Laut auch für etwas steht. Ja? Dasselbe ist auch, wenn ich ein Konzept von etwas habe. Ich kann natürlich sagen, ja, dieses Konzept verbirgt mir die Zugang zu das, was ich eigentlich mit diesem Konzept bezeichnen will. Gut, das kann so sein. Aber zumindest setzt es voraus, dass das Konzept für etwas steht. Das Konzept hat eine Bedeutung. Ja? Auch muss man eine solche Wirklichkeit supponieren, also annehmen, weil, auch wenn man noch mal gar nicht weiß, wie oder was, und Sie merken, wir kommen hier in eine etwas nebulose Zone. Aber das ist gerade, wo Collingwood sagt, dass Grundsätzliches für unsere Konzeption von Wirklichkeit, grundsätzlich für unsere Konzeption von Wissenschaft geschieht. Und das ist das eigene Terrain der Philosophen. Okay, geh jetzt mal wieder zurück. Wenn wir uns über einen Gegenstand unterhalten, es gibt einen gewissen Gegenstand X, von dem wir beide eigentlich nicht genau wissen, was das ist, und wir fangen wissenschaftliche Forschungen an und wir debattieren darüber, dann setzen wir eigentlich voraus, dass es unabhängig von unseren wissenschaftlichen Theorien einen Gegenstand gibt, die durch die eine Theorie besser abgebildet werden kann als durch die andere. Weil wir sagen an einem bestimmten Punkt, nein, also Theorie A werfen wir weg, wir folgen nur Theorie B. Und wir haben gute Gründe. Das heißt, diese Gründe sind nicht analytisch. Das heißt, es ist nicht, dass ich Erkenntniszustand T1 so gut verstehe und daraus alle Erkenntnisse quasi analytisch rausziehe, quasi aus meiner eigenen Erkenntnis, und dass ich das den Erkenntnisfortschritt nenne, weil letztendlich wusste ich das ja alles schon. Ja? Das ist wie wenn ich sage, okay, ich habe eine Vorstellung von 1, von 2, von 3, von 4 und ich habe die Vorstellung, dass ich jeweils bei meine letzte Zahl, wenn ich die 1 anfüge, wieder die nächste kriege. Also habe ich 4 plus 1 ist 5, 5 plus 1 ist 6, 6 plus 1 ist 7. Okay, jetzt fangen Sie an und jetzt sagen Sie auf einmal, hey, ist jetzt, wenn ich sage 391 und dann 392, ist das eine neue Erkenntnis? Das sieht aus, als ob es eine neue Erkenntnis ist, weil Sie vorhin noch nicht über 391 gesprochen haben. Aber letztendlich folgt das genau dasselbe Schema, was ich vorhin hatte. Ja, also das würde man nicht ein Erkenntnisfortschritt nennen. Also im revolutionären Sinne, wie wenn man sagt, okay, wir gehen vom Ptolemäischen zum keplerischen Weltbild oder so. Das heißt, wo richtig neue Voraussetzungen reingebracht werden. Aber das Letztgenannte, das tritt oft auf, dass man sagt, ah, jetzt erst verstehe ich die Sache, ich habe das erst ganz falsch konzeptualisiert. Aber das setzt voraus, dass Sie sich nicht an Ihrem eigenen Gedanken gemessen haben, weil dann würde nur dieses analytische Schema zutreffen, sondern eigentlich an etwas, was außerhalb Ihrer Erkenntnis liegt. Also das heißt, wenn man, darüber kann man disputieren. Es gibt ja Philosophen, die sagen, es gibt eigentlich keinen Erkenntnisfortschritt. So Platon würde sagen, es gibt keinen Erkenntnisfortschritt, weil Erkennen eigentlich immer nur ist, die eigene Hirnplatte so sauber wie möglich zu kriegen. Letztendlich weiß jeder, also hat jeder alles da, nur musst du es gut aufgeräumt haben. Wir würden diese Voraussetzung nicht mal akzeptieren, weil wir festgestellt haben, dass man also eine Wirklichkeitsauffassung haben kann, die sich nicht auf die vorige reduzieren lässt. Wie ich das Beispiel von Collingwood in einer der vorigen Vorlesungen gegeben habe, es geht um die Begriff der Kausalität. Also betrifft Kausalität alle Dinge, einige oder keine. Das sind ja grundsätzliche Unterschiede. Nun, wenn man der Meinung ist, okay, nein, wir müssen jetzt also eine andere Theorie befolgen, zieht man das also nicht aus seinem anderen eigenen Kopfe. Weil dann hätte man das analytische. Also das setzt überhaupt voraus, sprechend von Erkenntnisfortschritt ist nur möglich unter der absolute presupposition, dass es eine von uns unabhängige Wirklichkeit gibt. Ja, ich versuche nur mal deutlich zu machen, das hört sich ganz abstrakt an, als ich vorhin sagte, okay, Mensch, hat man Kontext, Mensch, hat man Definition und dann hat man solche Voraussetzungen wie, dass es überhaupt eine Wirklichkeit gibt, worauf das angewandt werden kann. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist mir ein bisschen zu abstrakt, aber ich zeige Ihnen, gerade mit diesem Beispiel habe ich Ihnen gezeigt, dass wir all solche Voraussetzungen machen. Ja? Wenn wir annehmen, dass es Fortschritt in der Wissenschaft gibt oder nicht, dass es Fortschritt in der Philosophie gibt, oder nicht? Ja? Ja, also ich finde das, muss ich ehrlich sagen, das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Man kann sich nicht mit Philosophiegeschichte beschäftigen, ohne dass man quasi ein Maßstab hat, um die Philosophen, mit denen man sich beschäftigt, zu beurteilen. Anders ist es nur Fernsehschauen. Ne? Bitte.
Ja. Sie haben ja in einer der vorigen Vorlesungen haben Sie erwähnt, dass bei den absoluten Repositions die Wahrheitswerte zugeordnet werden können. Wie sieht es jetzt bezüglich der Relativ-Repositions aus?
Ja, genau, in diese, also die man muss also es ist nicht so, dass Collingwood sagt, lass wir mal annehmen, es gäbe absolute presuppositions. Er analysiert Erkenntnisproduktion eigentlich nach dem mathematischen Schema und stellt dann fest, es gibt verschiedene Typen von Propositionen, verschiedene Typen von Aussagen. Ja? Aussagen, die aus anderen Aussagen abgeleitet werden können. So wie wenn es einen Mensch gibt, gibt es ein Lebewesen. Und dann ist Mensch eine Voraussetzung für Lebewesen. Oder man kann das auch umgekehrt sehen. Aber es gibt auch gewisse Voraussetzungen, die nicht abgeleitet werden können. Und dann ist natürlich die Frage, wie steht es mit der Wahrheitswert? Weil wenn ich sage, wenn es einen Mensch gibt, ich nehme da an, dass das wahr ist, dann gibt es auch ein Lebewesen, dann ist dieser Satz auch wahr, der wird wahr gemacht durch die Wahrheit des Satzes, dass es einen Mensch gibt. Aber bei dieser absolute presupposition ist es ein bisschen schwieriger, wodurch werden die jetzt wahr gemacht? Und Collingwood würde sagen, da hat die Wahrheitsfrage spielt da absolut keine Rolle. Du kannst ihn wahr nennen, aber die logische Kraft dieser Axiomen liegt nicht in der Tatsache, dass sie empirisch bewiesen werden können. Ich werde nachher noch einige Beispiele geben. Ja, und das können Sie eigentlich erst gut gutieren, deshalb habe ich in der vorigen Vorlesung so lange auf diese Voraussetzung am Anfang des 20. Jahrhunderts hingewiesen. Wenn Sie verstehen, dass damals gesucht wurde nach Kriterien für Wissenschaftlichkeit und die Verifizierbarkeit oder die Falsifizierbarkeit von Aussage wurde als das Kriterium genommen, damit ein Satz überhaupt in wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen werden konnte. Wenn man jetzt sagt, nein, Wissenschaft setzt eigentlich Sätze voraus, von denen man gar nicht beweisen kann, ob die wahr sind, wird es natürlich problematisch. Ja? Das ist natürlich höchst spannend. Ist damit die Frage beantwortet? Ja, aber man könnte so sagen, eine absolute presupposition ist eine Proposition, von der man nicht also festsetzen kann, die eigentlich keinen Wahrheitswert hat. Das ist ein Satz, von dem man feststellen kann, ist wahr oder ist unwahr. So würde ich das mal sagen. Oder man kann auch sagen, eine relative kann aus einer anderen abgeleitet werden, eine absolute kann nicht abgeleitet werden. Das sind natürlich alle formelle Kriterien. Ne? Okay. Also Collingwood hebt davor, dass dieses nicht verifiziert werden können von absolute presuppositions keine Schwäche ist. Er sagt, du musst aber die logische Kraft davon verstehen. Du musst also wissen, mit welchem Typ von Konzepten du eigentlich zu tun hast. Und natürlich ist es so, deshalb habe ich das hier auch in der Vorlesung so prominent aufgeführt. Unter bestimmten Bedingungen können natürlich absolute Voraussetzungen zu Vorurteilen werden. Weil es kann ja sein, dass du sagst, nein, ich nehme diese Voraussetzung nicht mehr an, also darunter, unter diese Bedingungen kann ich nicht sinnvoll über die Wirklichkeit sprechen, und dann wird das auf einmal zu einem Vorurteil. Sehen Sie? Wie wenn ich sagen muss, dass die platonische Ideenlehre ist, wenn du sprechen willst über Erkenntnis Fortschritt, ein Vorurteil. Wenn du sagst, nein, Erkenntnis kann nie mit Fortschritt zu tun haben, das ist eigentlich immer dasselbe, dann ist es eine Voraussetzung. Ja? Okay. Nun, es ist für mich natürlich ein bisschen schwierig festzustellen, wie leicht Sie also mit dieser logischen Struktur von Absolute Presuppositions umgehen können. Also ich habe ja auch in der vorigen Vorlesung gesagt, wir beschäftigen uns hier mit Begriffen als solche. Die gehen ja nicht durch die Straße, die liegen nicht auf ein Regal, also die kann man nicht sehen. Der Zugang ist ziemlich schwierig. Deshalb gebe ich jetzt nochmal ein Beispiel, damit Sie ein bisschen an einem Beispiel sich den Begriff davon erarbeiten können. Nun, diese Absolute Presuppositions sind also Voraussetzungen, die das Sprechen über die Wirklichkeit überhaupt erst ermöglichen oder sinnvoll erscheinen lassen. Und in unserem tagtäglichen Leben geschieht das intuitiv. Also wenn Sie sprechen oder wenn Sie handeln, dann überlegen Sie sich erst nochmal nicht, unter welchen Bedingungen das geschieht. Und ein ganz einfaches Beispiel ist, und jetzt gehe ich mal so von das Konzeptuelle auf das Geometrische. Wenn Sie die projektive Geometrie nehmen, die projektive Geometrie beschreibt die Wirklichkeit ausgehend von dem Standpunkt des Beobachters. Ja? Hier, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie ich die Wirklichkeit beschreibe, projektiv. Das heißt, es gibt dann eigentlich einen Punkt in der unendlichen Ferne, wo die ganze Wirklichkeit zusammenkommt. Das heißt, das, was ich hier vor mir sehe, sieht anders aus als das, was ich hier in diesem unendlichen Fernpunkt habe. Und das ist ja, was wir, wenn wir Rad fahren oder wenn wir aus dem Fenster schauen, immer sehen. Und das ist eine Art von, sich die Wirklichkeit zurechtzulegen, die visuelle Wirklichkeit zurechtzulegen, die eigentlich, wenn du alleine lebst, nie problematisch wird, weil sie die Wirklichkeit immer abbildet, ausgehend von dem eigenen Standpunkt. Ist also eigentlich eine sehr kluge Art, die Wirklichkeit zu beschreiben. Und wenn Sie in einem Dorf mit Ihrem Nachbarn über, die weite Ferne sprechen, tritt auch noch kein Problem auf. Weil die beiden Personen hier, die sehen eigentlich genau dasselbe. Die können also etwas auf diese visuelle Karte lokalisieren. Deutlich, ja? Problematisch wird es, wenn einer von diesen anfängt zu laufen. Weil der sieht natürlich im Prinzip genau dasselbe Schema. Es gibt nämlich einen Punkt in der unendlichen Ferne, wo alles zusammenkommt. Ab dieser Punkt sind für beide Personen, für denjenigen, der stehen bleibt und für denjenigen, der geht, verschiedentlich. Das heißt, die Form ist zwar dasselbe. Das heißt, wenn die so sich gegenseitig anrufen, dann fragt der eine, und kommst du jetzt schon bei diesem einen Punkt, wo alles zusammenkommt? Und da sagt er, nein, ich bin noch nicht da. Das dauert noch ein bisschen, und dann wandert er weiter. Und auf einmal sieht der Stehengebliebene, sieht seinen Kumpan nicht mehr, der ist in diesem Loch verschwunden. Und er ruft dann nochmal an, hey, jetzt bist du doch in diesem Loch. Und der andere, nein, gar nicht, ich verstehe es auch nicht, das ist immer noch genauso weit weg. Und dann sagt er, ja, das verstehe ich nicht, weil ich sehe dich nicht mehr. Ja? Und dann, genau, wenn diese Diskussion auftritt, dann kann der eine von beiden sich fragen, also hier stimmt was nicht. Ja? Es kann auch sein, dass es eine andere Situation ist, die zwingt zu reflektieren, ob das jetzt eine Voraussetzung oder Vorurteil ist. Gesetz, es ist in diesem unendlichen Punkt ein Unfall passiert. Gesandt ist jemand von einem Berg abgestürzt. Und jetzt muss derjenige, der das gerade so ein ganz klein bisschen gesehen hat, muss das beschreiben. Also der würde eigentlich sagen, ja, der ist in diesem Loch gefallen. Also und dann fragt die 112, ja, wie sieht das aus? Weil die wollen natürlich eine Beschreibung haben, dass die mit dem Hubschrauber landen können. Aber diese Person kann nur so eine Beschreibung geben, ja, da kommt alles zusammen. Das ist irgendwie so ein Loch, wo alles zusammenkommt. Das heißt, diese Beschreibung der Wirklichkeit gilt nur für den eigenen Locus und nicht, wenn du eine Mitteilung an eine andere Person geben willst. Dann brauchst du so eine Beschreibung. Weil was hier passiert ist, nach genau demselben Maßstab beschrieben werden kann, als was in deiner eigenen Umgebung vorgeht. Hier ist also nicht mehr dein eigenen Standpunkt perspektiv, sondern hast du nicht mehr deinen eigenen Standpunkt quasi vorgebend, sondern hier wird ein Maßstab, eine Beschreibung der Wirklichkeit angelegt, die quasi unabhängig für jeden Beobachter, unabhängig von wo er sich befindet, eine Gültigkeit hat. Und nochmals, wenn du immer also unter dich bist, dann ist da gar keine Notwendigkeit. Aber wenn du quasi kommunizieren willst über die Distanz, dann ist das eine Notwendigkeit. Das ist natürlich trivial, aber ich habe ja öfters gesagt, philosophische Probleme sind in erster Instanz trivial, weil dieses Triviale ist so trivial, dass du dich das gar nicht mal darüber im Klaren bist. Und erst in einer Notsituation wird dir deutlich, wie trivial das eigentlich ist. Nämlich so, dass du das schleunigst wegtun musst. Claro? Nun, was Philosophen tun, die würden jetzt eine solche Voraussetzung begrifflich garantieren. Ja, die würden sagen, ja, es gibt in der Wirklichkeit schwarze Löcher, wo alles drin verschwindet. Sag mal. Die begründen das. Die machen quasi die andere Alternative als eine lächerliche. Weil wenn du dann dieses andere Bild tun willst, dann würde ich sagen, ja, wo ist das schwarze Loch? Ja? Ich gebe mal, damit wir auch sehen, dass das witzig sein kann, weil das ist eigentlich sehr witzig. Ich weiß nicht, ob Sie Hegels Phänomenologie des Geistes mal gelesen haben, weil das fängt mit genauso einem Witz an. Und ich werde nicht auf Hegels Witz eingehen, das müssen Sie mal selbst tun. Aber ich mache das auf eine, sagen wir mal, lockerere Weise, indem ich, damit Sie sehen, dass Philosophie auch Spaß sein kann, mit ein kleines Interview von Robert Gernhardt. Das habe ich aus meinem Lieblingsbuch geholt, das Nonsensbuch. Das ist bei Reklam herausgegeben. Und was wir jetzt so gesehen hatten mit unmittelbaren Evidenzen, wird hier festgemacht an die unmittelbare Evidenz des Ichs und des Hiers. Die sind ja völlig konkret hier, jeder weiß, wovon er redet, aber dieses Hier ist so konkret, dass es von jedermann überall verwendet werden kann und wenn Leute dann miteinander reden, wird das problematisch. Und das sehen Sie hier. Das Mini-Interview. Sagt der eine, stellen sich vor, also zwei Leute, die telefonieren. Hallo, hier, wir, wer, dort. Wird an der anderen Seite gesagt, ich bin's, dann funktioniert's noch, ja. Sagt der andere, Sie? Dort? Nein, hier. Moment, hier sind wir. Hier? Ich bin alleine. Ja, dort. Nein, hier. Ja, wo denn da? Am Apparat. Ja, da sind wir auch. Ja, wo denn? Hier. Ja, hier doch nicht. Doch, hier. Nein, nein, hier bin nur ich. Ach, und hier sind nur wir. Ach ja, nun, dann bleibt die Sache wenigstens unter uns. Also hier sehen Sie, wie eine gewisse Selbstevidenz des Ichs und des Hiers problematisiert wird und eigentlich als ein Vorurteil, also eine Voraussetzung, um sich selbst zu positionieren, wird hier zu einem Vorurteil durch die Konfrontation mit jemand, der eigentlich dasselbe Schema verwendet, aber unter anderen Bedingungen. Ja, wenn Sie das geschnallt haben, dann können Sie sich auch in der Metaphysik im Collingwoodschen Sinne gut bewegen. Okay. Und so sehen Sie auch nochmal zurück, dass gewisse absolute presuppositions unter bestimmten Bedingungen zu normalen Propositions werden können. Weil wenn man das einmal gesehen hat, wie das funktioniert mit diesem Hier und Ich oder mit dieser projektiven Geometrie, dann hat man ein höheres System, aus dem man das Besondere ableiten kann. Okay. 6. Logische Wirkung von Konzepten. Also absolute presuppositions werden Gesetz. Sie werden nicht bewiesen im normalen empirischen oder logischen Sinne. Wie können sie dann wissenschaftlich sein? Ich hatte ja vorhin schon auf diese Debatte mit dem Logisch-Positivismus hingewiesen. Nun, nach Collingwood ist es ganz normal, dass solche Sätze in der Wissenschaft eine Rolle spielen, wie auch im tagtäglichen Leben. Nämlich, dass man von Hypothesen ausgeht, die noch keinen festgesetzten Wahrheitswert haben. Aber wo erstmal ein Wahrheitswert vorläufig gesetzt wird. Und wenn Sie ein schönes Beispiel haben wollen, dann gehen Sie wieder auf Platons Menon. Ich habe das ja in der ersten Vorlesung hier angesprochen. Da ging es ja um die Frage, ob jetzt Tugendhaftigkeit lehrbar ist. Und am Anfang des Dialogs wird dann untersucht, ja, dann müssen wir erst wissen, was Tugendhaftigkeit ist, um zu sehen, ob lehrbar davon ein Prädikat sein kann. Und ich habe ja gezeigt, hier, dass das scheitert. Also die finden nicht raus, was das eigentlich ist. Und dann kommt am Ende des Dialogs Sokrates mit einer zweite Methode, die sogenannte hypothetische Methode. Dann sagt er, setzen wir mal voraus, dass Tugendhaftigkeit lehrbar ist. Wenn das so wäre, dann müsse es Lehrer geben. Es gibt aber keine Lehrer. Das kann er dann feststellen. Also kann Tugendhaftigkeit nicht lehrbar sein. Weil wenn es lehrbar wäre, müsse es Lehrer geben. Es gibt keine Lehrer. Also stimmt diese Voraussetzung nicht. Ja? Und das ist eigentlich, was wir immer tun, wenn wir erstmal uns einen Zugang zu der Wirklichkeit erarbeiten, dann setzen wir erstmal etwas und das halten wir so lange fest, bis es also falsifiziert wird. Natürlich, eine solche Widerlegung geht in der historischen Realität viel langsamer und vielleicht nie. Weil hier müssen Sie wissen, dass man ja auch, das können Sie aus jeder Vorlesung der Logik holen, dass ja auch aus unwahren Hypothesen wahre Schlüsse gezogen werden können. Wenn ich zum Beispiel die unwahre Voraussetzung habe, die Erde ist kubisch, ja, dann folgt zum Beispiel, sie ist begrenzt. Und das stimmt. Sie ist ausgedehnt. Das stimmt. Man kann über die Erde fliegen. Und das stimmt. Ja? Das heißt, auch aus unwahren Hypothesen kann man wahre Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, und das ist, was in der Wissenschaftspraxis sehr oft geschieht, dass man an Präsuppositionen oder Voraussetzungen festhält, obwohl man weiß, dass sie unwahr sind. Wenn Sie also empirische Forschung tun, dann sagen Sie, okay, ich brauche, sagen wir mal, 4 Gramm Natriumchlorid und Sie messen 4 Gramm ab. Messen Sie 4 Gramm ab? Nein, Sie messen keine 4. Sie messen zwar etwas ab, von dem Sie sagen, das ist 4 Gramm, aber das ist keine 4 Gramm, das ist zum Beispiel 4,0008 Gramm. Und Sie geben das in Ihre Experimente ein. Das heißt, das, womit Sie kalkulieren, Sie wissen, dass das nicht genau ist, also die Beschreibung dessen, was Sie tun, stimmt nicht genau überein mit dem, was Sie eigentlich tun. Und das weiß jeder empirische Forscher. Also wenn Sie in einem Gesetz, Sie wollen ein Bücherregal machen und Sie messen das mal 4x2, zu gehen zu einem Schreiner und Sie fragen, ich möchte ein Bücherregal von 4x2. Und Sie fangen eine Diskussion an, ob das genau 4 oder 2 ist. 4x2 ist, dann kommen Sie nie mehr raus. Und er würde sagen, hören Sie bitte auf. Also das 4x2, das ist irgendwie unsere Hypothese, unter denen ich mein Gerät da einschalten kann und die Säge laufen lasse. Sehen Sie? Also Collingwood versucht so klar zu machen, dass das sogenannte Merkwürdige, der Absolute Presupposition, eigentlich gar nicht merkwürdig ist. Ja? Verstehen Sie das? Darf ich noch mal kurz etwas hinzufügen? Das heißt also, erinnern Sie sich noch in der ersten Folie von dieser Reihe, hatte ich ja gesagt, dass der Collingwood gegen bestimmte Philosophen streitet, die er Realisten nennt. Bisschen unglücklichen Terminus, aber gut. Und er wirft denen vor, dass die aus philosophischen Texten Sätze holen und dann schauen, ob diese Sätze wahr oder unwahr sind. Nun, hier versucht Collingwood klarzumachen, das ist eine Prozedur, die nicht funktioniert. Also den Umgang mit philosophischen Texten als ein Steinbruch, wo man mal schaut, was hält und was hält nicht, so in abstracto, das ist ein sinnloses Unternehmen. Weil du holst da Sätze raus, die vielleicht gar kein Wahrheitswert haben, aber deren Funktion eine ganz andere ist, als Fakten zu beschreiben. Es war da noch eine Frage?
In der Wissenschaft nennt man das so ein schlicht inkomplettes hypothetisches Konstrukt.
Ja. Ja, ich bin ein ganz klein bisschen zurückhaltend, um von hypothetisches Konstrukt zu sprechen, weil das stark nach Relativität riecht. Also das riecht ein bisschen nach Relativität. Und Collingwood möchte eigentlich deutlich machen, dass ob zwar diese Dinge gesetzt werden müssen, sie eigentlich einen Absolutheitsanspruch haben. Aber wenn du das nicht annimmst, dann geht der ganze Laden nicht. Dann kannst du quasi gar nicht begreifen, was du eigentlich tust. Aber auf dieses Problem werde ich in der späteren Vorlesung noch zurückkommen. Schauen wir uns mal. Also die logische Kraft von Absolute Presuppositions besteht darin, dass sie andere Sätze möglich macht. Und da sehen Sie hier, the logical efficacy of a supposition does not depend on the truth of what is supposed. Also du musst nicht schauen, ob der Satz jetzt wahr ist oder nicht, or even on its being thought true, also auch nicht, ob jetzt der Philosoph annimmt, dass das wahr ist, but only on its being supposed. Und das geht dann weiter. It is a matter of common knowledge in the conduct of scientific thinking, nämlich so vorzugehen, where it is possible and often profitable to argue from suppositions which we know to be false, or which we believe to be false, or concerning which we have neither knowledge nor belief as to whether they are true or false. These doubts or negations in no way affect the validity of the argument. Ja? Also vor allem für die Philosophen ist es wichtig zu sehen, dass man, wenn man einen philosophischen Text beurteilt, dass man weiß, was beurteilt man eigentlich und welche Kriterien holt man jetzt, um zu sehen, ob der Satz sinnvoll ist oder nicht. Und hier wird klar, du kannst nicht bei jedem Satz aus einem philosophischen Text schauen, stimmt er mit der Wirklichkeit überein oder nicht. Ja? Okay, jetzt. Nächster Punkt, 7, wie trifft man auf Absolute Presuppositions? Nun, gerade weil die gesetzt sind und am Anfang stehen, sie begründen nämlich, haben sie einen heiklen Status. Das ist wie wenn sie sitzen wollen, da brauchen sie einen Stuhl. Und wenn jemand jetzt anfängt, diesen Stuhl unter ihnen wegzunehmen, ziehen, dann werden sie natürlich irgendwie nervös, weil das, was sie eigentlich tun wollen, nämlich sitzen, können sie dann nicht mehr tun. Und so ist es ein bisschen mit Absolute Presupposition. Sie haben einen heiklen Status. Man kann sie eigentlich schwer verteidigen. Man kann sie eigentlich nur verteidigen, indem man darauf beharrt. Und das ist natürlich in einem wissenschaftlichen Diskurs ein bisschen ein peinliches Unternehmen. Weil wenn jemand fragt, weshalb nehmen Sie das an, da können Sie keinen Grund geben. Sie können höchstens sagen, ja, das funktioniert. Aber dann wird Ihr Gegner sagen, ja, aber das ist natürlich kein Argument. Das ist eine Petitio Principii. Das heißt für uns natürlich, dass immer wenn Philosophen weigern, ins Gespräch zu kommen, da muss man anfangen zu kratzen. Es ist eine undankbare Gelegenheit, vor allem wenn man mit lebenden Personen zu tun hat. Und deshalb kann man besser seine philosophischen Untersuchungen auf Texte als auf Personen durchführen. Aber zumindest zeigt das Irritiertsein oder auch das Verdammen. Ich meine, wenn man sagte, diese Philosophie ist ja das Schrecklichste, was es gibt und macht, sagen wir mal, jedes Sprechen über die Wirklichkeit unmöglich oder das ist ein völlig inkohärente Philosophie. Wenn Leute anfangen zu schimpfen, dann weiß man, hier wird es interessanter für uns Philosophen. Ich gebe noch mal ein kleines Beispiel. Also wenn Sie... Wir lassen uns ja gerne von den Errungenschaften der modernen Wissenschaften begeistern. Wenn dann so ein Naturwissenschaftler kommt und er zeigt, was sie jetzt mit diesen großen Teleskopen, also aus dem All alles haben wahrnehmen können, oder wenn Hirnforscher uns Hirnscans zeigen. Wenn sie klug sind, können sie natürlich mal fragen, was sehen wir da eigentlich? Und was ist eigentlich der Bezug zwischen Gerät, das jetzt diese Fakten produziert, und Tatsache, die von diesen Geräten beschrieben werden? Weil natürlich, dass die Geräte überhaupt etwas beschreiben können, stützt sich auf eine unheimliche Menge Theorien. Und wenn man jetzt sagt, dass die Fakten, die man durch diese Geräte findet, die Theorien bestätigen, dann kann ich schon sagen, gratuliere. Es wäre problematisch, wenn das nicht so wäre. Aber es ist keine Bestätigung für Ihre Theorie. Sehen Sie, weil letztendlich natürlich so ein, ich kann es ganz einfach sagen, ein Teleskop, das mit Lichtwellen, also Lichtwellen quasi abbildet, bildet natürlich nur Lichtwellen ab. Und wenn man dann sagt, okay, das, was ich sehe, bestätigt quasi, dass das Universum aus Lichtwellen besteht, ist natürlich eine Trivialität. Und wenn man dann anfängt, natürlich zu fragen, dann wie muss der Naturwissenschaftler sich verteidigen? Weil er kann nur sagen, das funktioniert. Aber da können Sie sagen, ja, darüber besteht ja kein Zweifel, dass etwas funktioniert. Aber was weiß man eigentlich? Colin Wood hat selbst so ein kleines Beispiel von, Sie kommen bei einem Arzt, der hat für Sie eine Untersuchung durchgeführt, weil Sie sich ein bisschen schwach fühlen, und er sagt, also die Ursache Ihrer Krankheit ist, sagen wir mal, A. Und dann fragen Sie, weil Sie ja schließlich studiert haben und ein vernünftiges Gespräch führen wollen, wie wissen Sie das? Und dann sagt er, ja, wir haben das untersucht und schließlich hat XY mal in einer Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass in der Tat A ein bestimmter Krankheitserreger ist, der das hervorbringen kann, was wir bei Ihnen festgestellt haben. Und wenn Sie dann noch einen Schritt weiter gehen, können Sie fragen, ja, aber hat diese Person, der diesen Aufsatz geschrieben hat, auch untersucht, ob diese Krankheit überhaupt eine Ursache hat oder nicht? Und dann wird natürlich die Sache auf einmal ein bisschen penibel, weil dann wird der Arzt sagen, ja, entschuldige, aber wir sprechen hier nur über das, was die Ursache hat. Wir fantasieren hier nicht, wo man sich natürlich fragen kann, ob alles eine Ursache hat oder nicht. Aber das ist etwas, was nicht zur Debatte gestellt werden kann, weil der ganze Wissenschaftsbetrieb natürlich davon ausgeht, also eine Behauptung ist nur sinnvoll, wenn sie belegt wird durch eine Behauptung, die daran vorab geht. Ich, lese mal, wo habe ich mein... So, wir sind ja also mitten in diesem Gespräch und dann fragt er, okay, hat diese Person auch untersucht, ob das Ding überhaupt eine Ursache hat, diese Krankheit? Und dann sagt der Arzt, ja natürlich, because everything that happens has a cause. If you are important enough to ask, but how do you know that everything that happens has a cause, he will probably blow up right in your face. Dann wird er sagen, entschuldige, ich habe jetzt keine Zeit mehr, gehen Sie nach Hause. Because you have put your finger on one of his absolute presuppositions. And people are apt to be ticklish in their absolute presuppositions. So Leute werden ein bisschen nervös, wenn du da anfängst zu kratzen. Und jetzt macht er deutlich, was Philosophie eigentlich wäre. But if he keeps his temper, diesen Arzt, and gives you a civil and candid answer, it will be to the following effect. This is a thing we take for granted in my job. We don't question it. We don't try to verify it. It isn't a thing anybody has discovered, like microbes or the circulation of blood. It is just a thing we take for granted. Also wichtig ist hier, er sagt, das ist nicht etwas, das entdeckt wurde, dass alles eine Ursache hat. Das ist etwas, was man voraussetzt, weil wie kann man überhaupt beweisen, dass alles eine Ursache hat? Das kann man gar nicht beweisen. Das setzt man voraus. Weil man muss das Ding erstmal so umformulieren, dass es quasi einen Haken hat, wo du die Ose des Ursache dranhängen kannst. Ja? Ich gebe immer gerne das Beispiel von Natriumchlorid. Wenn Sie das so auf Ihrem Ei tun, ne, dann sehen Sie nicht, dass das eine Ursache hat. Ich meine, es könnte ja sein, dass das irgendwie mal auf Erde gelandet ist. Punkt. Wenn Sie das aber in eine chemische Formel gießen, Natriumchlorid, dann sehen Sie, dass das eine Ursache hat. Besteht nämlich aus Natrium und aus Chlorid. Punkt. Aber das brauchen Sie nicht zu tun. Sie können Ihr Leben also immer morgens anfangen mit der Tatsache, also jetzt nehme ich mal etwas, was keine Ursache hat. Und dann drehen Sie das auf Ihr Ei. Ist kein Problem. Okay. Etwas weiter in seinem Text kommt dann nochmal auf diese Frage, wo findet man jetzt diese absolute presuppositions? Und dann, ich lese das Fragment, aber ich stelle es erstmal kurz vor, da weist er darauf, dass normalerweise die Wissenschaften das ausgrenzen. Und mit Recht, weil wenn du Wissenschaft tun willst und du fängst an, diese Voraussetzung immer zu überlegen, hast du natürlich ein Problem, da kriegst du nie etwas gemacht. Also um Wissenschaft quasi laufen zu lassen, musst du gewisse Presuppositions annehmen und die bitte nicht hinterfragen. Denken Sie an das, was ich in der allerersten Vorlesung gesagt habe. Das Problem ist natürlich, okay, dann fängt der Zug zwar an zu fahren und wird höchst erfolgreich, wenn du eine große Mannschaft hast, die nach diesen Prinzipien die Wirklichkeit aufdeckt. Aber die Frage ist natürlich, machen wir jetzt, stimmt das mit den Tatsachen überein oder nicht? Ich meine, ist das sinnvoll, was wir tun oder nicht? Und um das rauszufinden, musst du eigentlich diese Voraussetzungen in Frage stellen. Das ist wie hier bei diesen zwei Männern. Die können ja, ich meine, ihr ganzes Leben in diese Dialektik von schwarzes Loch, ja oder nein, hängen bleiben. Und die können wahrscheinlich sehr schöne Gedichte schreiben über, wie Wirklichkeit fest ist und gleichzeitig ineinander schiebt und weiß ich nicht was. Ich meine, man kann wollen, das Problem zu einem Problem machen oder nicht. Wenn man zu einem Problem macht, dann untersucht man die Voraussetzungen und dann wird einem klar, dass eine Voraussetzung hier ist, dass Linien sich schneiden können, also Parallelen sich schneiden können. Weil das sind eigentlich Parallelen, die sich in einem unendlichen Punkt schneiden. Hier gehst du davon aus, dass Parallelen sich nicht schneiden. Ich meine, dafür musst du erstmal hier diese Voraussetzung negieren, zu einem Vorurteil erklären, um es nachher neu aufzubauen. Nun, wann dieser Moment kommt, ist natürlich höchst schwierig. Deshalb, dass der Arzt auch sagte, bitte fangen Sie nicht an, die Frage zu stellen, ob Krankheiten auch keine Ursache haben können. Weil dann habe ich meine Ausbildung falsch gemacht. So bin ich nicht groß, da können Sie mit mir nicht mehr reden. Aber es gibt natürlich Fälle, wo man sagen muss, okay, wir stoßen jetzt auf so merkwürdige Krankheiten, dass vielleicht unsere ganze Idee, wie Krankheiten entstehen, gar falsch ist. Und das ist natürlich schwierig zu finden. Und deshalb findet der Wissensbetrieb eigentlich immer zwischen zwei Polen statt. Einerseits das Bestätigen der Voraussetzungen, um überhaupt Wissen zu produzieren. Und gleichzeitig musst du irgendwie einen Goldrand haben. Und das ist, was Collingwood für die Metaphysik reservieren will, die in der Lage ist, direkt hinter die Vorhänge zu schauen, was die Presuppositions sind, unter denen die Wissenschaft produziert wird, dass man in einem Problemfall direkt weiß, ich weiß, woher das kommt. Ja? Wie wenn du merkst, du kannst hier sagen, da kommt hier noch ein Dritter und er sagt, Jungs, wenn wir jetzt diese eine Hypothese, dass Parallelen sich schneiden, weglassen, ist ja euer ganzes Problem gelöst. Nun, das wäre das Terrain der Philosophie. Also quasi als Wissenschaft der Wissenschaften, die reflektiert über die Bedingungen, unter denen Wissenschaft produziert werden kann. Und nach Collingwood werde ich einige Texte von Imre Lakatos vorstellen, der mehr darauf eingeht, also wie jetzt Fortschritt in der Wissenschaft gedacht werden kann und diese Dialektik zwischen, okay, das Schiff muss natürlich laufen, aber gleichzeitig stellst du in der Wissenschaftsgeschichte fest, dass es ja Umbrüche gibt. Wie muss man das jetzt verstehen und wie muss man das beurteilen? Kann man jetzt sagen, okay, das euklidische Modell ist besser als das projektive? Wie muss man so etwas beurteilen? Bitte?
Ja.
Aber ich denke, dass das in vielen Wissenschaften auch so ist. In vielen Wissenschaften ist das auch so, weil Experimente können ja nur durchgeführt werden, wenn du gewisse Annahmen hast. Du musst ja Maschinen haben, die müssen irgendwie gemacht worden sein. Naja, gut, aber ich meine, auch die Naturwissenschaft ist natürlich nicht rein theoretisch, sie hat ja ein gewisses Ziel, sagen wir mal, Raketen zu bauen oder Brücken zu bauen oder Wolkenkratzer zu bauen oder Fernseher oder Mobilphones zu machen. Ne? Gut, okay, genau diesen Unterschied, ich habe gesagt, zu diesen zwei Arten, wie man auf ein Problem schauen kann, bringt er etwas weiter in seinem Text. Ich lese mal. A man who is ticklish in that way is a man who knows instinctively, as they say, that an absolute presupposition does not need justification. In my own experience, I have found that when natural scientists, aber das gilt natürlich für jede Wissenschaft, auch für Theologen, auch für Philosophen, express hatred of metaphysics express hatred of metaphysics, they are usually expressed as dislike. Entschuldige. In my own experience, I have found that when natural scientists express hatred of metaphysics, they are usually expressing this dislike of having their absolute presuppositions touched. Also die wollen nicht, dass man auf diese Voraussetzung spielt. Das ist ganz natürlich, weil dann hört dein Betrieb auf. Das ist auch mit dieser Bankenkrise ein Problem. Ich meine, du kannst das zwar also in Frage stellen, aber dann musst du auch wissen, dass du den Stöpsel aus dein ökonomisches System ziehst. Das kannst du wollen, aber du musst natürlich auch die Konsequenzen wollen. Das ist ein bisschen das Problem. I respect it, natürlich, weil die Sache muss weiterlaufen, and admire them for it. Sie tun nämlich ihren Job. Though I do not expect scientists who give way to it to rise very high in the scientific world. Er meint, okay, die können zwar ihr Ding drehen, aber wenn es echt neue Probleme gibt, die gelöst werden müssen, können die natürlich nie mit einer verbesserten Theorie kommen. Weil die wollen nur sich bestätigen immer. Und da liegt die Aufgabe der Philosophen. Naturwissenschaftler wäre dann zu Philosophen oder Philosophen wäre zu Naturwissenschaftler. Ich meine, heute ist das ein bisschen schwieriger mit diesen hochspezialisierten Disziplinen, aber wenn Sie im Laufe der Geschichte der Philosophie schauen, also bis, sagen wir mal, im 18. Jahrhundert war das gang und gäbe, dass eigentlich keiner war Philosoph pur sang, sondern war eigentlich Wissenschaftler und dachte ein bisschen über die Voraussetzungen nach. Und die Leute, die das gemacht haben, die betrachten wir heute als Philosophen. Aristoteles ist ein gutes Beispiel. Thomas von Aquin ist genau auch so ein Beispiel. Also sein Job hat Theologe zu sein. Er hat dann aber nachgedacht, unter welche Bedingungen geht das eigentlich. Platon war genau dasselbe. Wie baust du einen Staat auf? Okay, da musst du ein bisschen reflektieren, was ist ein Staat? Unter welche Bedingungen kann man das tun? Okay, wie gesagt, das ist, was Collingwood Metaphysik nennt. Und das sehen wir dann auch in dem nächsten Zitat. To sum up, metaphysics is the attempt to find out what absolute prepositions have been made by this or that person or group of persons on this or that occasion or group of occasions in the course of this or that piece of thinking. Arising out of this, it will consider, for example, whether absolute presuppositions are made single or in groups. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Wir haben ja vorhin auf diesen besonderen Charakter der absolute presuppositions gesprochen, dass sie nicht aus etwas anderes abgeleitet sind. Das hat eine sehr wichtige Konsequenz, weil absolute presuppositions, wenn du mehrere absolute presuppositions hast, die sind ja nicht miteinander verbunden. Die können nicht miteinander verbunden sein, weil dann sind sie relativ. Also in eine gewisse historische Konstellation findest du immer ein Set an absolute presuppositions, die irgendwie so nebeneinander stehen. Und deshalb ist es auch so, dass in einer Gesellschaft, deshalb dass sie immer a person or a group, wer jetzt diese Presuppositions alle annimmt oder vielleicht nur einen Teil, das kannst du nicht aus diesen Presuppositions ableiten, weil du kannst nicht sagen, wenn du die erste annimmst, musst du auch die zweite annehmen, weil die sind logisch gar nicht miteinander verbunden. Du musst also immer schauen, unter welche Bedingungen werden die angenommen. Gibt es vielleicht Institutionen, die die alle zusammennehmen? Wie? Das werden wir in dem nächsten Block sehen. Wenn Collingwood über diese Glaubensbekenntnisse zu sprechen kommt, diese Glaubensartikel, die hängen logisch nicht zusammen. Das sind eigentlich separate Bausteine. Und da kann man einen Teil von annehmen und einen Teil kann man nicht annehmen. Die werden aber irgendwie zusammengehalten durch eine Institution, die Kirche. Und so ist auch bei Wissenschaft. Also unsere Annahmen, dass Wissenschaft davon ausgeht, dass nur das angenommen wird, was sich belegen lässt, das wird an den Universitäten trainiert. Also jemand, der 6 Jahre an der Uni war, der würde direkt anfangen zu lachen, wenn jemand sagt, das hat keine Ursache, ist aber unheimlich wichtig. Aber vielleicht, als er in der Uni kam, würde er noch nicht lachen, würde er sagen, ja, das ist vielleicht möglich. Aber diese 6 Jahre haben sie so, also diese Presuppositions in ihrem Kopf so festgesetzt, dass sie das als selbstverständlich finden. Aber logisch ist das nicht selbstverständlich, auch nicht der Zusammenhang. Ja? Und deshalb, ich meine, eine Kultur und eine Gesellschaft und Wissenschaft betrifft es immer in Bewegung. Das hat damit zu tun, in welche Konstellationen jetzt welche Presuppositions angenommen werden und welche abgesondert werden und welche neue hinzugenommen werden. Und das ist nicht direkt sichtbar. Weil keiner sagt, okay, ich sage erstmal, was meine absolute presuppositions sind. Ja? Okay. Oh, ich las nicht. warte, wo habe ich den Text hier? Da gehen wir mal weiter. So, arising out of this, it will consider, for example, whether absolute presuppositions are made single or in groups. And if the latter, how the groups are organized. Weil das kannst du nämlich nicht aus dieser ableiten, das ist eine historische Kontingenz. Whether different absolute presuppositions are made by different individuals, or races, or nations, or classes, or on occasions when different things are being thought about, or whether the same have been made semper ubique ab omnibus, and so on. For example, untersucht zum Beispiel in einige seiner anderen Publikationen, ob gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel unser Verständnis der Natur oder unser Begriff von Geschichte, ob das in alle kulturellen Perioden dasselbe war. Und er stellt fest, nein, das ist nicht. Also er würde sagen, diese absolute Presuppositions, die ändern sich immer. Ja, und deshalb kannst du nicht einen Text von Plato nehmen und direkt anfangen, den zu lesen. Also du kannst zwar was verstehen, aber du verstehst nicht Plato. Ne? Da musst du erstmal diese Presuppositions explizit machen. Okay. Nun, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt zwei Typen von, wie man mit diesen Absolute Presuppositions umgehen kann. Und jetzt wird es wichtig, weil ich jetzt so die ersten Ansätze gebe, zu was dann vielleicht so ein bisschen schwierig ist, aber wie muss man jetzt philosophische Theorien beurteilen? Es gibt natürlich Philosophien, und dann meine ich immer so in diesem Sinne von Collingwood, Philosophien, die Absolute Presuppositions bestätigen. Zum Beispiel Kants Philosophie bestätigt das Newtonsche Weltbild. Und es gibt Philosophien, die ein Weltbild kritisieren, die also sagen, unter welche Bedingungen jetzt gedacht wird und die das kritisieren. Wenn zum Beispiel Goethe Newton kritisiert. Also das wird immer so weggetan, als ja, das ist ja völlig, also ja, der Waschläppchen-Wissenschaftler. Aber im Prinzip ist das natürlich historisch höchst interessant, weil der klar machte, unter welche Bedingungen eigentlich da über Wirklichkeit gesprochen wurde und aufdeckte, dass es andere Alternative gibt. Die kann man nicht wollen, weil man sagt, ja, entschuldige, wenn wir das tun, haben wir unsere Rakete nicht und da kommen wir nicht auf den Mond und da wollen wir so gerne hin. Aber also wenn man das nicht will, kann man natürlich für die andere Alternative sein. Nun, das heißt, es gibt Philosophien, die das bestätigen. Die könnte man dann quasi die rechte Philosophen nennen. Und die absolute Presuppositions nicht nur aufdecken, sondern auch gleichzeitig kritisieren als nur bestimmte, nicht nur Voraussetzungen, sondern Vorurteile. Nun, das ist also, was Collingwood die Wissenschaft der Absolute Presuppositions, was Collingwood die Wissenschaft der Metaphysik nannte. Und letztendlich bedeutet das, dass die Metaphysik die Wissenschaft ist von, wie Sinn und Unsinn produziert wird. Also unter welche Bedingungen man sinnvoll über die Wirklichkeit sprechen kann und unter welche Bedingungen sinnlos. Und ich habe hier mal, tun natürlich viele Institutionen, also die Religionen tun das auch. Die Religionen zementieren aber ihre Absolute Presuppositions, indem sie das mit, sagen wir mal, dem emotionalen, praktischen, pastoralen Bereich verbinden. Wenn du das nicht tust, kommst du in der Hölle. Und ich zeige dir jetzt, wie das aussieht. Und man fängt da an, so eine Hölle zu zeichnen. Und dann denken sie, oh nee, das gefällt mir nicht. Besser halte ich mich dran. Ne? Aber so tun Philosophen das nicht. Warte, ich mache eine Fußnote. Es gibt natürlich vielleicht Philosophen, die das tun, aber die würden wir da nicht Philosophen nennen. Es gibt nämlich noch eine andere Art und Weise, wie man mit Absolute Presuppositions umgehen kann. Nämlich, dass man die konzeptuell offenlegt. Also welche Konzepte stecken dahinter? Und ich habe ja seit der erste Vorlesung jetzt in diesem Block immer darauf hingewiesen, das ist der Bereich der Theorie, die entdeckt wurde, also mit Platon, Aristoteles und so weiter. Das heißt, dass du konzeptuell Rechenschaft abgibst von deinen Überzeugungen. Und wie sieht das zum Beispiel aus? Ich habe hier ein ganz einfaches Beispiel genommen. Hier, Gesetz, es gibt Quadraten. Und die Quadraten, die bringen dann auf einmal also gleichschenkliche und rechtwinklige Dreiecke hervor. Und dann ab und zu zwei rechtwinklige und vier gleichschenklige vor. Sie wissen aber nicht, wie das geht. Deshalb hier diese Wolke, the big mystery. Und damit können Sie ruhig leben, weil, okay, Sie brauchen ab und zu diese beiden Typen von Dreiecken und solange das produziert wird von dieses Big Mystery, können Sie ja tun, was Sie wollen. Ich meine, Sie haben immer Ihre Dreiecke. Was ist jetzt, und Sie können auch Geschichten darüber schreiben, ja, da kam mal ein Quadrant und das kam in eine große Wolke und das wurde dann geschüttelt und da kam das raus. Und immer wenn Leute fragen, woher kommen die Eile, dann erzählen sie diese Geschichte. Und dann sagen Leute, ja, das leuchtet ein. Ich sehe ja gar nicht, wie das überhaupt kann, aber leuchtet ein. Also ich sehe nicht ein, wie es anders sein könnte. Bis einer kommt, der auf der konzeptuellen Ebene geht und der sagt, was ist eigentlich ein Quadrant? Also ein, wie heißt das, ein Quadrat? Und dann muss er eine Definition von einem Quadrat geben, genau wie Sie Ihr Küchensalz Natriumchlorid nennen. Und er sagt, ich nenne ein Quadrat vier Punkte, gleicher Abstand, die durch eine Linie miteinander verbunden sind. So nennen wir das mal. Und dann haben Sie also Linien und dann haben Sie Punkte. Und jetzt fangen Sie an, ein bisschen weiter zu denken. Da denken Sie, wie war das hier mit Big Mystery? Das sind Punkte mit Linie. Jetzt nochmal hier zurück. Ich habe hier vier Punkte mit Linie. Die verbinde ich, indem ich so die Außenseite nehme. Aber ich könnte natürlich auch die Diagonale nehmen. Und wenn ich das tue, auf einmal entstehen meine Dreiecke. Weil wenn ich das tue, habe ich mein rechteckiges. Und wenn ich das noch dazu tue, habe ich vier meine gleichschenkliche. Also jetzt geben Sie eine konzeptuelle Begründung, wie jetzt aus dieses Quadrat diese Dreiecke entstehen können. Das ist natürlich auch eine Geschichte, weil dann sagt einer, ja, aber was sind Punkte? Können Sie mal bitte mal erklären, was Punkte sind oder was sind Linien? Und, oder gibt es solche Linien in der Wirklichkeit oder nicht? Egal was, hier haben Sie gesehen, wie ich bringe das in Konzepte, die also ihnen zwingen anzunehmen, wenn sie dieses Quadrat so sehen, sind sie auch gezwungen, das als eine Folge von das zu sehen. Ja? Also diese konzeptuelle Notwendigkeit trifft nicht auf bei dieser The Big Mystery. Da spielen ganz andere, sagen wir mal, Verbindungsfaktoren eine Rolle. Ob sie das schön erzählen können und ob sie Autorität haben, wenn sie das erzählen. Ja? Und so sehen Sie auch, das ist für uns höchst interessant, dass the big mystery ist natürlich sehr stark abhängig von einer Institution. Aber wenn Sie das in Konzepte gießen, dann kann jeder das zu Hause nachvollziehen. Und jeder hat einen Grund, auch wenn er, sagen wir mal, ganz unten in der Hierarchie steht, zu sagen, Sie haben einen logischen Fehler gemacht. Also ich kann nachweisen, dass Sie das falsch gemacht haben. Das ist natürlich das Typische von Konzepten, das ist der Vorteil und auch der Nachteil. Und deshalb das Philosophen, weil die tun das, ich meine, das braucht man nicht zu tun, aber das ist mal hochgekommen und man hat gemerkt, hey, damit kann man was tun. Und das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, ob man das zulässt oder nicht. Aber letztendlich, unser Wissenschaftsbetrieb stützt darauf. Und deshalb finde ich, wenn wir unsere Kultur, die ja sehr stark abhängig ist von was Wissenschaft geleistet hat, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir auf diese konzeptuelle Analyse und wie die eigentlich aufgebaut ist, eingehen. Ja? Fragen? Bitte.
Das Beispiel, das eben mit dem Arzt und dem Patienten ging ja eigentlich darum, den Aspekt der Kausalität in Frage zu stellen als absolute Precision. Jetzt gerade eben haben Sie hier ganz links mit dem Beispiel eigentlich die Schlussfolgerung genau durch Kausalität erzielt. Und wenn ich es mit wegen Crawling gut das anzieht, dann muss ich sie, wenn die erste Precision zu hinterfragen, wenn da rauskissen will, den Leuten aufzeigen möchte, dann geht es auch irgendwann mal dann um die Sinnhaftigkeit. Ich habe gesagt, so etwas wie, naja, wenn man wissenschaftliche Errungenschaften verstehen muss, dann muss man auch die konzeptuelle Einbettung und Folge herausfinden, ist nicht ganz klar. Und stelle ich jetzt Kausalität in Frage, dann hat nichts irgendwie Sinn, dann muss ich auch den Sinn stellen, aber wie, in welcher Art und Weise. Oder ich sage, Kausalität ist okay, wenn ich eine Wissenschaft funktioniert, so, wir können es mal in der Empirie prüfen und dann macht das so. Wir können es nutzen ja auch den Laptop, also es funktioniert irgendwie und sie bauen es auch irgendwie. Die Vorlesung in einer ist nicht ganz klar, wie es jetzt hier gesagt über Kausalität das Beispiel darlegen, obwohl vorhin zum Beispiel Kausalität ganz, ganz zentral versucht wurde aufzulösen durch das Beispiel, das zum Beispiel ist.
Der Vergleich kann man so machen, dass genau wie hier dieses Quadrat, also geometrisch verstanden wird als vier Punkte, die durch Linie verbunden sind, so wird die Wissenschaftspraxis dann so verstanden, dass sie ausgeht von Ursächlichkeit. Das heißt, Zusammenhänge werden auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden. Und was tut jetzt der Metaphysikus im Collingwoodschen Sinne? Er deckt das erstmal auf. Ja? Und zweitens, aber so weit sind wir jetzt noch nicht in der Vorlesung, er gibt ein Urteil darüber, weil er kann nämlich feststellen, also unter welche Bedingungen welche Presuppositions am erfolgreichsten sind. Und das ist letztendlich, was jeder Wissenschaftler macht, wenn er seine Theorie ändert. Also er hat eine gewisse Theorie und er merkt, ich kann nicht genau greifen, was ich greifen will. Und jetzt fängt er an zu sagen, was hatte ich auch schon wieder angenommen? Ja, er geht einen Schritt zurück und denkt, oh warte, ich muss vielleicht meine Annahmen ändern. Und dann produziert er neue Tatsachen, die genau das bringen, worauf er eigentlich nach auf der Suche ist. Und diese Aktivität, das heißt das Offenlegen eins von diesen Presuppositions und die dann checken gegen das, was man eigentlich will, das ist das erste Urteil. Also nach Collingwood versucht der Historiker, also der metaphysische Historiker, versucht aufzudecken, unter welche Bedingungen eine gewisse Kultur ihre Presuppositions ich werde das in dem nächsten Block klar machen, dann zeigt er das Entdeckung der Natur. Er sagt, okay, bei den Griechen kannst du feststellen, nehmen Sie Aristoteles, er fängt an, die physische Natur zu beschreiben. Bereich der Zoologie, Pflanzen, Planetenbewegungen. Er sagt, das setzt aber gewisse Presuppositions voraus, nämlich, dass du davon ausgehst, dass die Wirklichkeit einen gewissen Zusammenhang hat, dass du davon ausgehst, dass die Wirklichkeit, die physische Wirklichkeit eine gewisse Einheit ist, dass du nämlich von dem einen Bereich zu dem anderen gehen kannst. Nun, die Presuppositions der griechischen Kultur lassen das zwar teilweise zu, aber blockieren es auch an einige Punkte. Das ist alles natürlich ein ganz klein bisschen kurz durch die Kurve. Gut, aber ich will das Modell nachher anwenden, ne, auf andere Fälle. Und da müssen wir uns schauen, ob das stimmt oder nicht. Wir benutzen Collingwood nur als eine Art von Werkzeugkasten, wo wir unsere Instrumente herholen. Jetzt gehe ich wieder zurück und er deckt dann auf, dass mit der Ablösung der paganen Götterwelt durch die christliche Götterwelt gewisse Presuppositions reingebracht werden, die das, was die antike Kultur mit der Entdeckung der Natur eigentlich wollte, viel besser gemacht werden kann. Und jetzt kannst du objektiv urteilen, okay, wenn die das wollen, ja, da kann ich jetzt feststellen, dass die der zweite Versuch besser ist als der erste. Das ist natürlich noch kein absolutes Urteil, aber du kannst natürlich sagen, ja, aber vielleicht wollen wir die Natur gar nicht explizit, vielleicht möchte der Mensch das gar nicht tun. Ja, bin ich mit einverstanden. Insofern ist man das Spuk des Relativismus, ist man noch nicht weg. Aber das ist schon eine unheimlich wichtige Feststellung erstmal, das heißt diese relative Absolutheit. Weil es ist natürlich sehr wichtig zu wissen, was wollen sie und unter welche Bedingungen können sie erreichen, was sie wollen. Ja? Letztendlich kann man natürlich noch fragen, okay, wenn wir jetzt die chinesische und die westliche Kultur haben, welche ist das Beste? Die wollen natürlich beide etwas anderes. Und dann ist es natürlich sehr schwierig zu fragen, okay, wie macht man da einen Vergleich? Vielleicht muss man das nicht tun. Man könnte auch sagen, und ich lege jetzt mal so eine Karte auf den Tisch, damit Sie wissen, wo ich herkomme. Ich würde sagen, es gibt zumindest eine Voraussetzung. Und ich gebe zu, es ist eine Voraussetzung, die in der westlichen Kultur eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht zu westlich bin, aber die Tatsache, dass der Mensch ein denkendes Wesen ist und die Wirklichkeit verstehen will, setzt ein gewisses Verständnis der Wirklichkeit voraus. Und jetzt kannst du schauen, nun, welche Kultur tut das am besten? Übrigens, das Urteil ist ja nicht so ein Urteil, dass dann die nicht so gut sind, verdammt sind. Weil natürlich in der Praxis sind die Sachen ziemlich kompliziert. Eine Kultur besteht nicht aus einer Presupposition und einem Satz. Das ist ein ganz großes Komplex. Aber dennoch würde ich sagen, wenn du, und vielleicht müssen die Biologen da auch aufklären, wenn der Mensch tatsächlich ein Wesen ist, das nicht nur die Wirklichkeit also wahrnimmt mit seinen Sinnen, sondern auch mit dieser Hirnmasse da oben und solche Typ von Abbildungen der Wirklichkeit produziert, da kannst du fragen, unter welchen Bedingungen kann er das optimal machen? Also unter welchen Bedingungen lässt sich die Welt optimal verstehen? Und da braucht sie gewisse Presuppositions. Und ich unterstreiche das gerne, weil die historischen Tatsachen höchst widerspenstig sind. Weil sie stellen dann fest, und ich meine, Collingwood hat das festgestellt, das haben auch andere Autoren festgestellt, dass hier das Christentum eine ganz bestimmte Rolle spielt. Also heute würde man gar nicht leicht die Verbindung machen zwischen das, was das Christentum an Überzeugungen mitbringt und wie die überhaupt förderlich seien für Wissenschaft. Wenn man eigentlich denken würde, nun, wenn etwas gegen Wissenschaft ist, also Obskurantismus, dann wäre es gerade das Christentum. Aber historisch ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil sie feststellen können, dass, ich sag mal, die Stiftung der Universitäten, die Pflege der Wissenschaften, vor allem unter diese Bedingungen maximal hat wachsen können. Und ich mag das, weil er so merkwürdig sich anhörte. Aber wenn Sie ein bisschen weiterdenken, hört sich das nicht mehr so merkwürdig an, weil das Christentum war ja nicht nur eine Überzeugung, sondern auch eine ganze Institution. Das heißt, die Überzeugungen wurden auch von Institutionen getragen, die immer wieder einhämmerten. Nun, du kannst natürlich sagen, damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Und wenn Sie zum Beispiel Philosophen wie Hegel lesen, die würden anerkennen, dass das Christentum also für die geistige Erschließung der Wirklichkeit eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber dass das quasi nur ein Durchgangsstadium war. Ich meine, so ehrlich muss man dann auch sein wollen. Ne? Aber es ist zumindest ein Versuch wert und ein Versuch, den ich denke, der objektiv gemacht werden kann. Hier muss man sich einfach die historischen Tatsachen anschauen. Ne? Und dafür braucht man aber eine gewisse, sag mal, historische Logik. Sie müssen wissen, wie das funktioniert, wo Sie jetzt schauen müssen. Ne? Da gebe ich jetzt ein kleines Beispiel, weil Collingwood selbst sich diese Frage stellt, zwar nur in einer Fußnote, aber er fragt sich dann, okay, wie finden jetzt diese Übergänge statt? Also wie ändert Kultur jetzt diese Absolute Peace of Position, um überhaupt ein Urteil fällen zu können, musst du das natürlich wissen. Du musst verstehen, wie das funktioniert, damit du das Richtige auch rausgreifen kannst, wenn du ein Urteil sprichst. Okay. Warte, ich mache noch eine kleine Fußnote, wenn Sie mir erlauben. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das vielleicht anstößig ist, wenn ich immer sage, ich will darüber urteilen. Weil man sagt, ja, aber entschuldige, das darf man doch gar nicht. Aber ich würde dann im Gegenzug sagen, was machen wir denn eigentlich hier, wenn wir uns nicht dafür präparieren, um ein Urteil auszusprechen? Wir sind doch keine Schwamme, die nur quasi Wissen irgendwie aufsaugen und damit nichts tun, das irgendwie nur als Fett am Körper irgendwie ansetzen lassen. Man muss es auch verbrennen, so zu sprechen. Und das passiert in dem Urteil. Sie sollen ja doch klüger rausgehen, als sie reingekommen sind. Also sie müssen das nicht irgendwie unter in der Tasche stecken und nichts damit tun. Es hilft ihnen ja, einen nächsten Schritt klüger setzen zu können. Heißt also nichts anderes, als damit sie besser urteilen können. Ich lege diese Karte genau auf den Tisch. Ich will sie quasi darin üben, damit wir das, ja, damit ich habe gewisse Vorstellungen, damit sie auch sehen, wie man das tun könnte, damit sie auch mich beurteilen können. Und sage, nee, ich glaube nicht, dass man das so tun kann. Ich glaube, das ist gute wissenschaftliche Praxis, die wir auch hier üben sollten. Ja? Ich gebe zu, das ist vielleicht nicht, was man von Philosophie erwartet, ja, aber ich finde, da hat Collingwood eine schöne Lanze gebrochen. Okay, Ende von der Fußnote. Jetzt also wieder zurück, das Problem des Urteils tritt natürlich vor allem auf, wenn du dann Kulturen miteinander vergleichst. Die erste Frage, die du stellen musst, wodurch finden eigentlich diese Umwalzungen statt? Ich sehe eine kleine Frage, bitte. Das was? Nee, also nicht für die Geistige, aber für eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu verstehen. Ja? Bitte? Ja, also die Ja, wir müssen als Philosophen oder als Ideengeschichtler natürlich bei unserem Metier bleiben. Wenn man über Christentum spricht, spricht man natürlich über ein kulturelles Phänomen, das nicht nur der konzeptuelle Raum besetzt, sondern natürlich unheimlich viel, der politische, der soziale und so weiter. Darüber will ich und kann ich auch nicht sprechen. Ich will nur zeigen, also welchen Einfluss Absolute Peace of Position, die durch das Christentum reingebracht sind, auf die Wissenschaftsentwicklung und auf die philosophische Positionen gehabt habe. Und um ein kleines Beispiel zu geben, ich werde das in der nächsten Vorlesung besser eruieren, das ist immer noch in dem Spur von Collingwood, ich werde später in der Vorlesungsreihe mit eigenen Beispielen kommen, aber ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie die Wirklichkeit kausal beschreiben wollen, dann brauchen Sie einen Kausalitätsbegriff, das Ihnen erlaubt, die verschiedenen Bereiche der Wirklichkeit auch miteinander in Bezug zu setzen. Und die Frage ist, wie begründen Sie das? Und Collingwood hebt zu Recht hervor, dass wenn du ein polytheistisches Weltbild hast, du letztendlich immer davon ausgehst, dass es verschiedene unabhängige Gründe gibt der Wirklichkeit, die nicht notwendigerweise aufeinander reduziert werden können. Das heißt, nur unter der Bedingung, dass du davon ausgehst, dass die Wirklichkeit ein Prinzip hat, kannst du sinnvollerweise die verschiedenen Bereiche der Wirklichkeit miteinander verbinden. Und insofern hat das Christentum, indem es heftig gegen dieses Polytheismus gekämpft hat, weshalb? Also Christen würde sagen, ja, weil das hat der Gott hat die Christen das eingegeben, dass sie das tun sollten. Also da spreche ich mich nicht drüber aus. Ich stelle nur fest, dass unter dieser Annahme die Beschreibung der Wirklichkeit auf eine bestimmte Art und Weise besser durchgeführt werden konnte. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, das wird später noch viel ausführlicher gemacht. Aber da sehen Sie ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ja? Ja, also die in der Tat, ich kann das tun, und weil das eine gute Einleitung ist für diese Fußnote von Collingwood, die ich vorlesen will. Es hat ja in den 60er Jahren ein ganz berühmtes Buch gegeben von Thomas Kuhn, The Structures of Scientific Revolutions. Und da war auch wieder das, im Hintergrund steht da das Problem, gibt es Fortschritt in den Wissenschaften? Und Kuhn würde sagen, nein. Es gibt zwar Veränderungen, aber das sind immer, sagen wir mal, selbstsuffiziente Universen. Er sprach deshalb von Paradigmen, die sich zwar das eine nach dem anderen abfolgen, aber die eigentlich nicht zueinander reduziert werden können. Wenn Sie die populärere Version davon haben wollen, dann müssen Sie Against Method von Paul Feyerabend lesen. Das ist aber logisch nicht durchhaltbar. Also ich werde jetzt nicht auf die Gründe eingehen. Das Problem ist aber, wenn man von dieser Auffassung ausgeht, man eigentlich sagen muss, also wir haben 0,0 Zugang zu anderen Kulturen, wir haben 0,0 Zugang zu anderen wissenschaftlichen Projekten, aber wir die nie verstehen können. Das ist faktisch nicht der Fall. Ja? Und da denke ich, das, was Collingwood mit seiner Absolute Presuppositions tut, logisch gesehen klüger ist, indem er sagt, okay, es gibt diese Absolute Presuppositions, die nicht auseinander abgeleitet werden können, insofern eigentlich Bausteine für Paradigmen sind und die vielleicht durch allerhand historische Umstände zusammengebracht werden können, also durch Völker, die aufeinandertreffen, durch Institutionen, die aufgebaut werden. Tatsache ist aber, dass die immer in bestimmte Konstellationen vorkommen und natürlich unter einem gewissen Druck stehen. Der Mensch muss produzieren, das heißt, er muss sich gedanklich äußern. Wenn das Dach also durchsickert, dann sagt er, jetzt muss ich mein Dach reparieren. Also dann macht er sich Gedanken über, wie mache ich das? Und irgendwie wendet er dann seine Absolute Presuppositions an. Nun, Collingwood würde sagen, dass Umwälzungen in diese verschiedene, also die Umwälzungen von Wissenschaftssystemen und damit auch die Umwälzungen von diese Systeme tragende Philosophien stattfindet. Ich kann das mal. Also gut, wichtig ist festzuhalten, diese Absolute Presuppositions, die sind nicht miteinander verbunden, ne? Weil dann wäre sie nicht absolut. Nun, wenn Sie jetzt eine Kultur haben, dann sind vielleicht die sind total wirksam. Und diese, die werden so wie ein Blinddarm mehr oder weniger mitgeschleppt. Und jetzt stellen Sie sich vor, es kommt ein gewisser Druck auf das System. Es muss quasi nicht nur das produzieren, sondern irgendwie noch etwas anderes, was es nie gemacht hat. Und dann könnte es sein, dass diese auf einmal ganz wichtig wären. Ja? Wie jetzt unter dieser ökonomischen Krise, jetzt werden die Ideen von Europa und Nation und Europa werden auf einmal wieder ganz wichtig. Also man merkt, hey, warte, das brauchen wir jetzt. Und dann kann es sein, dass diese quasi mal im Eischrank gehen und dass der Akzent hier drauf liegt. Alle Institutionen, die das getragen haben, die verkrüppeln langsam. Und Institutionen, die das anfangen zu tragen, die wachsen. Ja? Und so können Sie auch sehen, bestimmte Philosophen, die das gesagt haben und unterstützt, die gehen auch langsam in der Beliebtheitskurve nach unten. Und diese werden dann als die großen Retter gesehen, die das zum Ausdruck bringen, die die Gesellschaft besser verständlich machen. Ja? Okay, jetzt lesen wir mal dieses Zitat und dann sind wir für heute durch. Bitte?
Muss das jetzt noch sein oder gibt es noch eine Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen?
Warte, soll ich das erstmal lesen und dann stellen Sie Ihre Frage noch?
Ja.
But an absolute presupposition is not a dodge. Also er sagt, an absolute presupposition ist nicht etwas so mal eine Laune. And people who start a new one do not start it because they like to start it. Also meistens sind die ja unbewusst. Also der Philosoph holt die raus, indem er die konzeptuell also rauspräpariert. People are not ordinarily aware of their absolute presuppositions and are not therefore thus aware of changes in them. Such a change therefore cannot be a matter of choice. Also man sagt, ich lasse mir jetzt mal eine neue Kultur aufbauen. Nor is there anything superficial or frivolous about it. It is the most radical change a man can undergo and entails the abandonment of all his most firmly established habits and standards for thought and action. Das ist hier, wenn auf einmal also eine ganz neue, unerwartete Situation kommt, dann müssen hier Dinge abgebaut werden. Das will man aber erst nicht, weil das so ein Selbstläufer geworden ist. Why, asks my friend, er reagiert hier auf eine Kritik, do such changes happen? Briefly, because the absolute presuppositions of any given society at any given phase of its history form a structure which is subject to strains of greater or less intensity. Form a structure, strains, die stehen unter Druck, which are taken up in various ways. Also man kann darauf verschiedentlich reagieren. Das ist alles historische Kontingenz. But never annihilated. Eine Kultur kann sich nicht völlig jeder Einfluss entziehen. And if the strains are too great, the structure collapses. Dann muss also eine Umschichtung stattfinden and is replaced by another. Das ist, was ich hier gerade gezeichnet habe. Which will be a modification of the old with the destructive strain removed. Weil, okay, hier kommt der Druck und der kann nicht getragen werden, wenn du dich nur hierauf stützt. Der kann aber getragen werden, wenn du dich hierauf stützt. Und so verschwindet der Druck auch. Das ist wie, vielleicht ein schwieriges Thema, aber Menschbild und multikulturelle Gesellschaft. Also es gibt ein bestimmtes Menschbild, das macht multikulturelle Gesellschaft immer zu einem Problem. Und es gibt ein Menschbild, das macht multikulturelle Gesellschaft nicht zu einem Problem. Ist abhängig, wie du dein Menschbild zusammenbastelst. Ja? So kann der Druck auch verschwinden. Unter bestimmten Bedingungen kommt der Druck und unter anderen Bedingungen verschwindet er. A modification not consciously devised, but created by a process of unconscious thought. Ja? Jetzt die Frage.
Also meine Frage hat im Prinzip mit dieser ganzen Thematik zu tun, dass bestimmte Erstungs-Positions im Laufe der Geschichte ganz andere sein können, wie zu anderen Zeiten, weil dann
Ja, aber eigentlich muss ich sagen, das ist, wo ich schon zwei Vorlesungen darüber spreche, dass diese absolute presuppositions, gerade weil die absolut sind, also nicht abgeleitet werden, nicht keine Begründung haben und deshalb also nicht verifiziert werden. Das heißt, um die zu verifizieren, müsstest du wieder weitere Voraussetzungen annehmen. Okay, wenn du das tätest, wäre deine erste absolute Peace, aber es ist nicht absolut. Es hat ja im Laufe der Philosophiegeschichte ja immer die These gegeben, dass der Mensch innate ideas hat, also eingeborene Ideen. Das ist quasi die Begründung für dieses merkwürdige Phänomen.
Das ist ja
wie ein
Mysterium.
Ja, also so sehe es aus, aber wenn du die Logik verstehst davon, ist es kein Mysterium mehr, weil du siehst, wie das funktioniert. Wir werden in der nächsten Vorlesung auf dieser Punkt noch eingehen. Also ich danke für die Aufmerksamkeit.